So, der Ton ist an, wunderbar. Auch ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ein kurzer Hinweis zu dieser Predigt. Diese Predigt habe ich in einer sehr jungen Gemeinde gehalten und ich wusste es. Das heißt, das Durchschnittsalter in dieser Gemeinde lag bei 22, 23 Jahren. Es waren sehr viele. Es war damals die KIA, ja, die Kirche in Aktion, die gerade ihre Gemeinde in der Nidderstraße gegründet hatte in Frankfurt. Und die Nidderstraße, das sagt alles, das ist ein Bordellviertel. Ja, und ich habe diese Predigt auch für hier, also für uns heute ausgesucht. Wenn sich jemand über einige Dinge angestoßen fühlt, dann denkt daran, das ist das Wort Gottes und es ist zeitlos und gilt für jedermann. Lasst mich, bevor wir jetzt nochmal gemeinsam lesen, nochmal beten. Himmlischer Vater, hab Dank für den heutigen Tag, hab Dank für den heutigen Morgen, hab Dank für all die Bewahrung jetzt auf dem Hinweg hierher. Herr, wir erbitten deinen Segen. Wir erbitten deinen Segen jetzt für die kommende Zeit. Ich erbitte deinen Segen, Herr, dass du mir das rechte Wort schenkst, dass du mich ganz klein machst, Herr. Herr, dass du mich hinter deinem Kreuz verbirgst, damit dein Name und dein Wort im Mittelpunkt stehen, Herr. Hab Dank für alles. Amen. Wir lesen nochmal gemeinsam aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14. Und da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält. Und weiter, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. In seinem Gebet an die Epheser erwähnt Paulus die Familien im Himmel und auf der Erde. Ich bin ein Teil einer geistlichen als auch Teil einer natürlichen Familie. Ich wurde ein Teil des Familienclans, in dem ich in diese Familie hineingeboren wurde. Und ich wurde ein Teil der Familie Gottes, in dem ich sie in sie hineingeboren wurde. Wir kommen nun durch eine natürliche oder eine übernatürliche Geburt in eine Familie hinein. Und sehen wir uns Kapitel 2, den Vers 19 an. Und da steht: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich mag diese Sprache, die Gott hier verwendet. Familie, Hausgenossen. In Hebräer Kapitel 3, Vers 6 heißt es: Christus ist der Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Und im 1. Timotheusbrief Kapitel 3 lesen wir, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Dies ist das Haus Gottes. Eine Gemeinde ist wie eine große Familie. Und wir sind ein Teil einer viel größeren Familie. Jeder auf der Welt, der mit Christus verbunden ist, gehört zur Familie Gottes. Und jede Gemeinde ist eine kleine Familie. Meine natürliche Familie ist an den verschiedensten Orten der Welt verteilt. Ich habe Blutsverwandte, die sehr weit von uns weg wohnen. Aber wisst ihr was? Die Mitglieder meiner Familie, mit denen ich am vertrautesten bin, wohnen zusammen. So ist es auch mit der Gemeinde und der Familie Gottes. Schlag bitte das 12. Kapitel des Matthäusevangeliums auf. Und 12. Kapitel, Matthäusevangelium. Hier spricht Gott von der Familie und den Hausgenossen und dem Haus Gottes. Das sind wir. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Matthäus Kapitel 12. Wir wollen uns ansehen, was Jesus hier sagte und uns dann überlegen, in welchem Zusammenhang diese Verse mit den Aussagen stehen, über die wir gerade gesprochen haben. Matthäus 12, 25. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und heute möchte ich 4 bis 5 Dinge mit euch teilen, die wir beherzigen können, um vereint zu bleiben. Ich nenne sie Stützpfeiler für die Gemeinde. Natürlich gibt es hunderte Stützpfeiler quer durch die ganze Bibel, aber ich kann nicht hunderte jetzt nennen. Wenn wir diese 5 Punkte im Gedächtnis behalten und umsetzen, dann können wir gar nicht uneins werden, sondern vereint bleiben. Der erste steht in Matthäus Kapitel 7 und er lautet, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, und er lautet: Gottes Haus ist auf den Aussagen von Jesus, auf dem Wort Gottes gebaut. Matthäus Kapitel 12, Abvers 24, ich lese vor. Kapitel 7, Abvers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird mit einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wisst ihr, das Haus Gottes ist darauf gegründet, dass wir die Worte Jesu, das Wort Gottes, hören, aber auch tun. Das ist unser Fundament. Und damit die Einigkeit unter uns herrscht, müssen wir mit Hinblick auf unsere Lehre übereinstimmen. Zumindest in den grundsätzlichsten Punkten. Denn ich glaube, vieles werden wir erst erfahren, wenn wir selbst vom Herrn stehen. Aber die Hauptpunkte sind: Jesus ist der Sohn Gottes. Wir können nur erlöst werden, wenn wir auf ihn und sein vergossenes Blut schauen. Die Realität des Himmels und der Hölle, die Gottheit Christi und der heutige Dienst des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. In diesen Punkten müssen wir uns einig sein, sonst wird unsere Gemeinschaft nicht funktionieren. Falsche Lehren haben meistens zwei Ausrichtungen. Das sind zum einen die Traditionen, also die Gebote von Menschen, die Überhand nehmen. Und darüber sprach Jesus in mehreren Evangelien. Die Pharisäer ärgerten sich über ein paar Dinge, die die Jünger taten. Und Jesus sagte: Ihr lehrt eure Traditionen, als wären sie eine göttlich inspirierte Lehre. Aber damit setzt ihr Gottes Wort außer Kraft. Ihr beraubt Gottes Wort seiner Fähigkeit und seiner Kraft, Menschen zu verändern. Weil ihr auf eure Traditionen, die von Menschen gemachte Gebote sind, besteht. Als besäßen sie auch tatsächlich göttliche Autorität. Und das führt letztendlich dazu, dass die Menschen nicht mehr zwischen eurer Lehre und dem Wort Gottes unterscheiden können. Nun wisst ihr, Traditionen fangen normalerweise mit etwas Gutem an. Bis irgendjemand dann diese Tradition auf eine Ebene der göttlichen Autorität hebt. Und dabei kann es sich um alles Mögliche handeln. Da gibt es nichts, was nicht möglich ist heutzutage. Und manches ist regelrecht verrückt. Die zweite Ausrichtung finden wir in 1. Timotheus Kapitel 4. Und Paulus schreibt hier: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wenn wir unsere Einheit bewahren und den Haushalt Gottes stark erhalten wollen, müssen wir über einige Dinge einig sein. Wir dürfen nicht glauben, dass es keine Rolle spielt, was jeder glaubt. Es spielt eine Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Menschen nicht annehmen sollen. Wir müssen sie so akzeptieren, wie sie sind. Vor einiger Zeit hörte ich einen Pastor im Radio. Da darf ich beruhigt sein, das war jetzt kein deutscher Pastor. Aber über ihn hörte ich im Radio. Der ist im ganzen Land bekannt. Er ist oder war Pastor einer großen Gemeinde. Wie er sagte, glaubt er zwar, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber er glaubt nicht an den Vers, in dem es heißt, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Er sagte, wenn sie Jesus in diesem Leben nicht annehmen, können sie es danach immer noch tun. Gott wird sie nicht aufgeben. Auch dann nicht, wenn sie gestorben sind. Es spielt keine Rolle, wie sie dieses Leben leben. Es spielt keine Rolle, wenn sie Jesus und die Erlösung in diesem Leben ablehnen. Wenn sie diese Welt verlassen, gibt es immer noch mehr Möglichkeiten. Gott wird weiter an ihnen arbeiten und sie letztendlich zu sich holen. Liebe Geschwister, das ist die Lehre eines Irrlehrers. Sie widerspricht der Bibel. Und wisst ihr was? Wir können keine gute Gemeinschaft haben, wenn wir zulassen, dass sich so etwas in unseren Gemeinden breit macht. Wir lieben die Menschen, aber wir können jemanden lieben und trotzdem keine falschen Lehren glauben. Nochmals, ich sage nicht, dass wir hart sein sollen. Ich sage nicht, dass wir gesetzlich sein sollen. Und ich sage auch nicht, dass wir über andere herrschen oder über sie bestimmen sollen. Vielleicht werden wir vorzeitig aus unserer Bedrängnis ja entrückt. Hurra, ich hoffe es. Aber wer kennt dieses Zitat? Ich will leben, als würde Jesus heute wiederkommen. Und ich will planen, als würde er in den nächsten 200 Jahren nicht wiederkommen. Ich will für Generationen planen. Und wenn ich in meiner Endzeittheorie falsch liege, okay, vielleicht werden wir tatsächlich vorzeitig entrückt. Ich habe für beides sehr gute Argumente gehört. Aber wenn jemand sagt, Jesus ist nicht der einzige Weg zu Gott und das Kreuz nicht der einzige Weg zu einer Beziehung mit ihm, da haben wir ein Problem. Der Haushalt kann nur stark sein, wenn diese grundlegende Lehre angenommen wird und wir nicht davon abweichen. Gut, Punkt 2. Der Haushalt des Glaubens, das Haus Gottes, ist auf Lob Preis gebaut. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Sehen wir uns Psalm 134 an. Das Buch der Psalmen, Psalm 134. Und ich hoffe, ich kann heute noch ein bisschen motivieren. Ab Vers 1. Psalm 134, Vers 1. Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Psalm 135. Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr. Lobt, singet seinen Namen, denn er ist lieblich. Gut. Für alle, die im Haus des Herrn stehen, heißt es hier, lobt den Herrn. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die im Haus Gottes stattfinden sollte. Ich möchte euch den 84. Psalm vorlesen, Vers 5. Und da heißt es, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Gott erwartet von denjenigen, die sich im Haus Gottes versammeln, dass sie ihn loben. Wir kommen zusammen, um das Wort Gottes zu hören, daraus zu lernen, zu wachsen, um mit Gott zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben, indem wir ihn anbeten und preisen, wie es ihm gebührt. Die Bibel selbst sagt, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Und wisst ihr was? In vielen Gemeinden ist es absolut überfällig, dass der Herr gepriesen wird. Stehen viel zu viele andere Dinge im Weg. Wenn Gottes Volk sich in der Bibel, in der Anbetung versammelt hat, da kamen sie in Gottes Gegenwart und es geschahen wunderbare Dinge. Aber, ein kleiner Hinweis, wir beten nicht an, um etwas vorzubereiten. Die Anbetung ist nicht dafür da, um für etwas, was passieren soll, die richtige Atmosphäre zu schaffen oder die Zeit zu überbrücken. Es gibt Menschen, die in jedem Gottesdienst, wirklich in jedem Gottesdienst, die Anbetungszeit verpassen. Sie lieben das Wort, aber sie versäumen die Anbetungszeit. Aber wenn wir die Anbetung darauf reduzieren, um etwas anderes vorzubereiten, verliert die Anbetung ihren Sinn. Aber mir gefallen die Lieder nicht. Na und? Das ist nicht mein Musikstil. Es geht auch nicht um euch. Es geht um Gott. Jesus sagte in Johannes Kapitel 4, dass wir den Vater in Wahrheit und im Geist anbeten sollen. Das bedeutet, dass unser Geist, also unser innerer Mensch, sich Gott zuwenden muss. Und es heißt, der Vater sucht Menschen, die ihn anbeten. Es heißt nicht, dass Gott nur Arbeiter sucht. Es heißt, dass Gott Anbeter sucht, die ihm im Geist anbeten, aus ihrem wahren Sinn und Sein heraus. Und das können wir auch tun, wenn die Lieder mal nicht unserem bevorzugten Musikstil entsprechen. Am Anfang sagte ich war in einer jungen Gemeinde. Mit viel, viel neuerer Musik, als wir es kennen. Meine Motivation war, mein Punkt daraus war, zu zeigen, auch wenn ihr mal in einer etwas älteren Gemeinde seid, heißt es nicht, dass es um euch geht, dass es euer Musikstil nicht entspricht, dass ihr die Gemeinde verlässt. Aber das gilt auch für uns, wenn wir in einer jüngeren Gemeinde mal sind. Das ist der Musikstil, aber der ist für Gott. Und solange wir das nicht missbrauchen, indem wir irgendwas vorbereiten, ja, durch die Musik, dann ist es Gott zur Ehre. Punkt 3. Und ich lese aus Markus 11, die Verse 15 bis 17. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Jesus sagte, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Wir haben leider das Alte Testament nicht zur Verfügung. Ich lese aus 1. Könige 8, Verse 41 bis 43. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wisst ihr, der Verfasser sagt hier, Gott, die Menschen werden von Dingen hören, die dein ausgestreckter Arm bewirkt, von deinen Wundern und davon, wie du Menschen hilfst. Sie werden hören, dass du nicht weit entfernt bist, nicht distanziert, sondern ganz nah bei uns. Und die Menschen werden von weit entfernt kommen, um zu beten. Und Gott, bitte beantworte die Gebete dieser Fremden, damit sie wissen, wer du bist und damit dein Name über diesem Haus ausgerufen wird. Ich glaube, Gott will sein Haus als einen Ort sehen, wo Gebet auf wunderbare Art und Weise erhört wird. Sodass die Menschen davon angezogen werden, obwohl sie keine Ahnung haben, was wir hier tun und wer wir sind. Wenn sie wissen, dass sie dort Hilfe bekommen können, werden sie kommen und sagen, bitte betet für mich. Ich glaube, Gott will, dass wir wunderbare Antworten auf unsere Gebete bekommen. Jesus sagte, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Nicht nur für Israel, nicht nur für Eingeweihte, sondern auch für Fremde. Gut, Nummer 4. Und ich lese aus Lukas 14, Verse 16 bis 18. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Ausreden. Gott mag keine Ausreden. Billy Sunday sagte einst, eine Ausrede ist ein Grund, der auf einer Lüge besteht. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Liebe Geschwister, niemand kauft ein Grundstück, ohne es vorher anzusehen. Das ist eine doofe Ausrede. Vers 19. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Das ist, als würde man sagen, ich habe mir gerade ein Auto gekauft und muss jetzt prüfen, ob es fährt. Vers 20. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Frisch verheiratet und schon unter dem Kartoffel. Er entschuldigt sich nicht mal. Die Verse 21 bis 23. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und die Krüppel und die Lahmen und die Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Nötigen, das ist ein starkes Wort. Es bedeutet, er wendet große Energie auf. Viel Mühe macht er sich, um die Menschen zu überzeugen, zu ihm zu kommen. Aber Gott will, dass sein Haus voll ist. Jesus wurde nicht auf dem Kirchenaltar zwischen 2 Kerzen gekreuzigt. Er sagte, geht hinaus auf die Landstraßen und Zäune und nötigt sie hereinzukommen. Geht zu den Ausgestoßenen, zu den Vergessenen und bringt sie hier rein. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Wir müssen im Geist des Hauses handeln. Es geht darum, Menschen für Gott zu erreichen. Wir als Familie müssen diesen Geist annehmen. Es wird viel über dieses Thema geredet. Das wissen wir alle. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Jugend, wir brauchen Kinder. Vielleicht habt ihr es auch mittlerweile satt. Aber das wäre sehr, sehr traurig. Denn wir sollten nicht aufhören, über kostbare Seelen zu reden. Jesus starb, um die Welt zu gewinnen. Er sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Gott sagt, nötigt sie, damit mein Haus voll ist. Natürlich werden manche Menschen Ausreden finden. Nicht jeder, der in ein Haus, der in das Haus kommt, wird auch offen sein. Aber das ist in Ordnung. Manche werden sagen, ich habe ein Auto gekauft und muss erst mal schauen, ob da ein Motor drin ist. Aber trotzdem müssen wir sie nötigen. Wenn sie das Evangelium gehört haben, liegt es an ihnen, was sie daraus machen. Aber wie sollen es ihnen erzählen? Oder sie an einen Ort bringen, wo sie es hören können. Und ein ganz kleiner letzter Punkt. Das Haus ist auf Liebe gebaut. In Galater 6, Verse 9 bis 10, das braucht ihr nicht aufschlagen, da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir müssen Gutes tun, aber vor allem an denjenigen im Haus, an unseren Brüdern, an unseren Schwestern. Wir sollten Gottes Familie immer ein bisschen mehr geben. Wir sollten allen Gutes tun, zu allen freundlich sein und alle lieben. Aber das gilt vor allen Dingen für diejenigen im Haus Gottes. Liebe ohne Taten ist keine Liebe. Bei der Liebe geht es nicht um ein Gefühl. Es ist keine wirkliche Liebe, wenn sie auch nicht umgesetzt wird, wenn sie nicht mit Taten einhergeht. Bei der Liebe geht es nicht darum, was wir fühlen. Jemand, der sagt, ich empfinde keine Liebe mehr für meinen Ehepartner, der versteht gar nicht, was Liebe ist. Ich glaube, all die Gefühle und all die Emotionen und die physiologischen Dinge könnte man mit Zündkerzen vergleichen, die einen Motor starten. Aber dann geht die Liebe in etwas Tieferes, in etwas Reiferes über. Und das ist es, was die Ehe 40, 50, 60 oder 70 Jahre lang am Leben hält. Aber wir müssen in der Liebe leben. Wir müssen geduldig miteinander sein und einander vergeben. Und lasst uns auch hier unsere Liebe in Taten ausdrücken, nicht nur in Worten. Wisst ihr, eines der herausragendsten Merkmale von Gottes Charakter ist die Tatsache, dass er Liebe ist. Die Gemeinde ist auf die Liebe Gottes gebaut und wird durch sein Volk ausgedrückt. Die Bibel sagt, die Liebe versagt nie. Wenn wir glauben, dass die Liebe Gottes die Furcht austreibt, wie es in 1. Johannes heißt, kommen wir auch mit fast allem zurecht. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, kannst du darauf vertrauen, dass er deine Bedürfnisse stillen wird. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, wirst du dich in turbulenten Zeiten nicht fürchten. Und Gott liebt dich wirklich. Denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Amen.